KBS 마가진.
KBS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Willkommen, es ist wieder soweit, denn heute ist der 13.05.2015, 16 Uhr, Punkt 16 Uhr. Und ich bin der Andi, darf euch begrüßen beim KBS Magazin und neben mir sitzt der Steven.
Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir haben heute wieder drei sehr spannende Themen für euch vorbereitet. Wir werden heute beginnen mit einem Beitrag zu einer Veranstaltung, die am Montag stattgefunden hat, zu prekärer Beschäftigung bei sozialen Trägern. Nach diesem Beitrag haben wir zwei Studiogäste bei uns. Und zwar sind das Mem und Sin. Sie gehören zu dem Studentenverband Yecheke, der sich verbunden fühlt mit der kurdischen Befreiungsbewegung. Ja, hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo. Sag nochmal hallo, ich glaube, das war nicht zu hören.
Nochmal hallo.
Hallo.
Ja, hi, schön, dass ihr da seid. Und ja, das dritte Thema, das uns heute noch beschäftigen wird, ist mal wieder ein Flüchtlingsthema. Und zwar gab es letzte Woche eine Veranstaltung im Studierendenhaus mit dem Titel Seenotrettung statt Grenzschutz, Fähren statt Frontex. Ja, damit werden wir dann die heutige Sendung beenden. Und nun beginnen wir erst einmal mit dem Beitrag zu der Veranstaltung, die am Montag, den 11.05., also diese Woche im Café Kurzschluss auf dem FH-Campus stattgefunden hat. Es war eine Infoveranstaltung zum Thema prekäre Beschäftigung bei sozialen Trägern. Die Veranstaltung wurde organisiert von der im letzten Jahr gegründeten FAU-Betriebsgruppe studentischer Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe Frankfurt. Die Lebenshilfe ist ein Träger von verschiedenen Einrichtungen und Angeboten für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und es waren dort auch Sozialarbeiterinnen anderer Frankfurter Träger, wie zum Beispiel dem CBF oder KOM Ambulante Dienste, sowie Frankfurterinnen aus dem Netzwerk für soziale Arbeit. Sie haben alle an der Diskussion um die Lohnverhältnisse in der sozialen Arbeit teilgenommen. Und wir hören nun einen Auszug aus den Eingangsstatements der FAU-Betriebsgruppe der Lebenshilfe. Es sprechen Julia, Mareike und Martin.
Veranstaltung heißt prekäre Beschäftigung bei sozialen Trägern. Wenn man sich mit dem Thema jetzt nicht auseinandergesetzt hat, dann stellt sich vielleicht zuerst mal die Frage, was bedeutet denn prekär, was ist eine prekäre Beschäftigung? Ganz allgemein, eine prekäre Beschäftigung hat verschiedene Merkmale. Charakteristisch dafür ist eine geringe Arbeitsplatzsicherheit, ein mangelnder Einfluss auf die Arbeitssituation, auf die persönliche. Es gibt nicht ausreichend Schutz bezüglich arbeitsrechtlicher Normen, das heißt Dinge, die eigentlich gesetzlich festgeschrieben sind, wie Urlaubsanspruch oder Kündigungsschutz, werden nicht ausreichend verwirklicht. Ganz hauptcharakteristisch ist das niedrige Einkommen. Und damit einhergehend dann die schwierige Existenzsicherung. Es gibt verschiedene Arbeitsverhältnisse, die als prekäre Beschäftigung bezeichnet werden können. Da ist zum einen mal die geringfügige Beschäftigung zu nennen, der nicht nur, aber hauptsächlich wir als Studenten und Studentinnen natürlich angehören, diese ausüben. Befristete Arbeitsverhältnisse gehören dazu und Teilzeitbeschäftigung im Allgemeinen kann auch dazu gehören, wenn sie denn mit besonders niedriger Stundenanzahl umgesetzt ist. Die geringfügige Beschäftigung, die wir auch ausüben, der Minijob so genannt, er unterliegt denselben arbeitsrechtlichen Normen wie das Normalarbeitsverhältnis. Das ist wichtig, das muss man vornherein mal klar sagen. Das heißt, es sind Dinge mit in diesem Arbeitsverhältnis, wie schon gesagt, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, der Mutterschutz, ein Mindesturlaub von 24 Tagen soll in diesem Arbeitsverhältnis gewährleistet sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch für unseren Konflikt eine große Rolle gespielt hat, geringfügig Beschäftigte haben den Anspruch auf gleiche Bezahlung wie Normalbeschäftigte. Voraussetzung ist natürlich, dass die Arbeit, die ausgeführt wird, vergleichbar ist. Runtergebrochen auf den Stundenlohn sollen aber beide Beschäftigtengruppen das gleiche verdienen. Das ist bei der Lebenshilfe in unserem Bereich ein Problem. Dort wird unterschieden zwischen sogenannten hauptamtlich Beschäftigten und eben den geringfügig Beschäftigten. Hauptamtlich in dem Sinne sind all die, die ja einfach nicht geringfügig beschäftigt sind. Und gerade hier wurde deutlich, dass die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsverhältnisse nicht an der Tätigkeit festgemacht werden, sondern eben an der Kategorie geringfügige Beschäftigung. Um noch ein bisschen weiter auszuholen, wie kommt es denn zur Prekarisierung? Es gibt ökonomischen Druck, dem die Kostenträger ausgesetzt sind, so zum Beispiel die Krankenkassen, die Unfall- und Rentenversicherung, die Sozialhilfe, das alles sind Kostenträger, die die Leistungen, die wir dann in der Einrichtung als Angestellte erbringen, bezahlen. Wenn diese Kostenträger unter ökonomischen Druck geraten, dann steht der Einrichtung selbst natürlich auch viel weniger Geld zur Verfügung. Dieser Sparzwang wird nach unten weitergegeben und das führt dann letztendlich zu Kündigungen, zu befristeten Verhältnissen, zu prekärer Arbeit eben. Da gibt es aktuell auch einige Beispiele, vorhin schon angerissen, die wissenschaftlichen Hilfskräfte zum Beispiel an der Uni, jetzt ganz aktuell die Erzieher und Erzieherinnen, die in den unbefristeten Streik getreten sind und viele weitere im sozialen Bereich, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Wie kommt man aus dieser prekären Beschäftigung raus? Es gibt zum einen den Weg, dass Ansprüche, die ja durchaus gesetzlich festgelegt sind, eben rechtlich angeklagt werden können. Das kann allerdings einen großen Schritt darstellen für viele Angestellte, denn es bedeutet immerhin, den eigenen Arbeitgeber zu verklagen. Eine weitere Möglichkeit, das ist auch der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist die Organisierung im Betrieb. Das heißt, die Kollegen, Kolleginnen, die schließen sich zusammen, formieren sich. Bei uns ist das als Betriebsgruppe passiert. Als rechtlicher Schutz darüber hinaus gibt der Tarifvertrag, der Ziel des Ganzen auch sein soll. Und dieser kann mithilfe der Gewerkschaft, die auch sehr wichtig in so einem Konflikt ist, erreicht werden. Es gibt verschiedene Tarifwerke. Die Beschäftigten im sozialen Bereich sind je nachdem entweder angebunden an den TVÖD, der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, oder wenn es Ländersache betrifft, an den Tarifvertrag der Länder. Daneben gibt es, wie ebenfalls schon gesagt, Tarifverträge, die nur angelehnt sind an den TVÖD. Das sind dann Haustarifverträge, die sogenannten. Jetzt, welche Relevanz hat das für die soziale Arbeit, für die Beschäftigten in der sozialen Arbeit, wenn ich denn gar nicht unter einem Tarifvertrag arbeite? Wie schon erwähnt, der ökonomische Druck, die Privatisierung vieler sozialer Einrichtungen, das alles sorgt dafür, dass Tarifverträge relevant werden, allgemein für den sozialen Bereich. Ein Tarifvertrag gibt Absicherung über adäquate Bezahlung der Arbeit, die man verrichtet, und kann darüber hinaus auch als Professionalisierung des gesamten Bereiches gesehen werden und als Qualitätsmerkmal der Arbeit gelten.
Also kurzum, die Lohnarbeit in der sozialen Arbeit unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr von der Lohnarbeit im Normalbetrieb da draußen in einer normalen kapitalistisch organisierten Gesellschaft. Das sage ich deswegen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen haben uns noch gesagt, was wollt ihr denn? Wir sind kein kapitalistischer Betrieb, als wir als FAU aufgetreten sind, antikapitalistischen Ansatz verfolgt. Aber trotzdem sind wir diejenigen, die unsere Arbeitskraft verkaufen zu einem Durchschnittspreis an den Arbeitgeber. Und der bemisst an den Kennzahlen, ob sich das Ganze lohnt und was uns zusteht und was nicht. Also das ist ja nicht groß unterschieden von der Arbeit in der freien Wirtschaft. Und außerdem stehen die sozialen Träger ja auch in einer künstlichen Konkurrenz zueinander, staatlich künstlich erzeugt. Die müssen sich unterbieten bei den Leistungen, bei den Kosten. Ja, die einzige Möglichkeit, die uns trotzdem bleibt, als die, die mehr Geld haben wollen, uns zusammenzutun und in den Konflikt reinzugehen. Also eine andere Möglichkeit besteht ja nicht groß. Man könnte warten, dass irgendeine weise Entscheidung aus der Politik kommt oder so. Wird aber nicht passieren. Deswegen kommt es immer auf die Leute an, die sich unten organisieren sollen. Ob die Gewerkschaften uns dabei helfen können und inwiefern, das könnte im nächsten Teil vielleicht angerissen und beleuchtet werden. Und damit macht Julia das weiter.
Als es darum ging, dass diese Initiative, die Lohninitiative, die wir gegründet haben, zu finden, als die öffentlicher wurde innerhalb des Betriebs, und wir uns an den Vorstand zuallererst gerichtet hatten und der Vorstand dann direkt sagte, nee, sorry, mit euch verhandle ich euch nicht, ihr seid kein Handelspartner. Das war so der Schritt, an dem wir sagten, okay, wir machen jetzt ernst und treten in die Gewerkschaft ein, suchen uns eine Gewerkschaft, die zu uns passt. Wir haben mit mehreren Gewerkschaften geliebäugelt. Es gab die GEW, es gab Verdi, die FAU, es ist dann letztendlich geworden. Wir haben uns für die FAU entschieden, weil sie auf jeden Fall am nächsten an uns dran war, von Anfang an schon. Wir haben gute Unterstützung erfahren. Die FAU an sich ist eine Basisgewerkschaft. Das heißt, es herrscht Basisdemokratie und Selbstorganisation der Gewerkschafter, der Mitglieder quasi. Das heißt, alles, was passiert, geschieht durch den Willen der Betroffenen selbst. Wir haben von Anfang an größtmögliche Entscheidungskraft gehabt. Wir haben entschieden, was gefordert wird, auf welchem Wege wir das einfordern und welche Wege wir beschreiten, um das Ganze dann an den Vorstand, an den Betrieb, an die Öffentlichkeit heranzutragen. Gewerkschaft an sich kann schon mal zu einer gewissen Vorsichtigkeit führen, so innerhalb des Betriebs. Wenn dann plötzlich heißt, oh, wir sind gewerkschaftlich organisiert und was bedeutet das denn? Muss ich jetzt Angst haben? Ist die Gewerkschaft am Ende böse zum Betrieb und nimmt die den auseinander? Was uns ja auch teilweise vorgeworfen wurde. Es schafft auf jeden Fall eine Distanz, insofern man sich allerdings nicht genügend damit auseinandersetzt. Also letztendlich ist eine Gewerkschaft einfach ein Zusammenschluss von Lohnabhängigen, die ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verändern suchen. Und im besten Fall, ja, die das versuchen und die das durchbringen. Ich habe schon ein bisschen was gesagt zu unserem Vorgehen, wie das für uns lief. Jetzt wird Mareike das Ganze nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie wir angefangen haben, wie es verlaufen ist.
Wir haben uns, wie auch schon gesagt, vor gut einem Jahr das erste Mal als Gruppe getroffen. Damals noch gar nicht irgendwie gewerkschaftlich organisiert, sondern wir haben uns erstmal Initiative Lohnerhöhung genannt, weil eben wir vor allem mit unserem Lohn unzufrieden waren. Wir haben, die meisten von uns haben damals zwischen 8,50 Euro und 9 Euro in der Stunde verdient. Inzwischen wurde das 50 Cent angehoben. Also die meisten von uns verdienen jetzt zwischen 9 und 9,50 Euro in der Stunde. Und wir haben uns dann erstmal überlegt, was sind eigentlich unsere konkreten Forderungen. Und die wichtigste Forderung, die wir aufgestellt haben, war, dass wir eine deutliche Lohnerhöhung haben wollen, die mindestens angelehnt sein sollte an die Mindestsätze im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das würde bei uns in der niedrigsten Stufe bedeuten, dass wir ungefähr 13 Euro in der Stunde verdienen, also schon deutlich mehr als momentan. Und eine zweite wichtige Forderung, die wir aufgestellt haben, war, dass wir nicht weiter diskriminiert werden wollen gegenüber den vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern, die ja in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, im Gegensatz zu uns, und auch noch weitere Vorteile haben, die uns vorenthalten werden. Zum Beispiel haben die mehr Urlaubstage im Jahr und bekommen auch eine Jahressonderzahlung, und das bekommen wir alles nicht. Und eine dritte wichtige Forderung ist, dass wir möchten, dass unsere gesamte Arbeitszeit bezahlt wird. Weil es kennen ja viele von euch bestimmt, man macht ja dann nicht nur die Betreuung, sondern man verbringt auch viel Zeit mit Vor- und Nachbereitungen, man muss mit Familien in Kontakt treten und mit den Vorgesetzten, und das wurde uns bis Ende letzten Jahres überhaupt nicht vergütet. Es wird jetzt pauschal mit 30 Minuten uns gezahlt, was aber viel zu wenig ist. Also wir haben deutlich mehr Arbeitszeit neben den Betreuungsstunden, und die möchten wir auch vollständig bezahlt bekommen. Nachdem wir uns dann ein paar Mal getroffen hatten letztes Jahr, haben wir dann im Juli zum ersten Mal zu einem großen Treffen eingeladen. Alle geringfügig beschäftigten Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe waren da eingeladen. Und im Anschluss an dieses Treffen haben wir uns dann auch bekannt gemacht bei den leitenden Stellen in unserem Betrieb. Danach ist unser Vorstand durch die verschiedenen Teamsitzungen gegangen und hat Wünsche von den Beschäftigten aufgenommen, was sie gerne für Veränderungen hätten an ihrem Arbeitsverhältnis. Und dann wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat ein neuer Vertrag für uns ausgehandelt, der zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist. Und in diesem ganzen Prozess waren wir aber überhaupt nicht eingebunden als Initiative Lohnerhöhung, obwohl wir ja eigentlich den Anstoß dazu gegeben hatten, dass eben Veränderungen passieren. Und genau, also im November haben wir dann auf einer Betriebsversammlung davon erfahren, dass es neue Verträge geben wird. Und daraufhin haben wir uns dann entschlossen, uns gewerkschaftlich zu organisieren, damit wir da doch dann mehr einwirken können, weil zuvor der Vorstand eben uns mitgeteilt hatte, dass wir nicht seine Ansprechpartner seien, sondern der Betriebsrat. Im Januar gab es dann eine Abteilungsversammlung für alle Mitarbeiterinnen im Bereich der ambulanten Familienhilfe, die wir gefordert hatten beim Betriebsrat, und der hatte die dann einberufen. Und da wurde eben recht deutlich, dass die Forderung nach Tarifverhandlungen jetzt nicht nur von 2-3 Leuten im Betrieb ausgeht, sondern dass schon einige geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen hinter dieser Forderung stehen. Und daraufhin war der Vorstand dann bereit, in Gespräche zu treten mit der FAU-Betriebsgruppe. Es haben dann 3 Gespräche stattgefunden. Im Anschluss hat er leider die Aufnahme von Tarifverhandlungen abgelehnt, mit der Begründung, dass die FAU und die FAU-Betriebsgruppe ihre Glaubwürdigkeit verspielt hätte, weil wir mehrere falsche Aussagen in verschiedenen Schreiben getätigt hätten. Und er hat uns dann mitgeteilt, dass er Tarifverhandlungen mit Verdi vorbereitet, was wir auch durchaus begrüßen, aber wir möchten eben gerne selbst auch Tarifverhandlungen führen mit unserer Gewerkschaft. Und was haben wir nach der Absage dann noch gemacht? Wir haben Klagen eingereicht beim Arbeitsgericht gegen die Lebenshilfe, weil wir der Meinung sind, dass wir ungerechtfertigt diskriminiert werden gegenüber den vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir haben eine Unterschriftenliste entworfen und Unterschriften bei Kolleginnen gesammelt. Wir haben den Aufsichtsrat und die Mitglieder der Lebenshilfe informiert über unsere Forderungen. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, an die Eltern heranzutreten und sie um ihre Unterstützung zu bitten. Und die nächste große Aktion ist, wie gesagt, nächsten Donnerstag, am 21. Mai, wo wir eine Demonstration planen und wo wir bei der Lebenshilfe nochmal ganz klar darauf aufmerksam machen wollen, dass wir weiterhin Tarifverhandlungen fordern. Genau, das ist so ein bisschen grob das, was passiert ist in unserem Arbeitskampf.
Ja, wir hatten jetzt gerade einen Beitrag zu prekärer Beschäftigung bei sozialen Trägern. Arbeitskampf ist wichtig, man muss für seine Rechte streiten. Und dazu nochmal dieser Hinweis, der am Ende kam, wer die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe unterstützen möchte bei ihrem Arbeitskampf, kann am 21.05. um 16 Uhr zu ihrem Spaziergang gehen. Treffpunkt ist an der Haltestelle Industriehof. Wir werden natürlich auf unserer ABS-Webseite auch den Link zur Veranstaltung veröffentlichen. Und nun hören wir noch ein kleines Lied, passend dazu von einem US-Liedermacher, Billy Bragg, Which Side Are You On? Ein Gewerkschafts-Union-Arbeiterkampflied.
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on?
ABS-Magazin steht übrigens für Arbeit, Bildung und Soziales. Uns gibt es auch zu hören im Internet auf absmagazin.de. Da sind alle Sendungen nachzuhören, die wir wöchentlich, einmal in der Woche, jeden Mittwoch 16 Uhr hier bei Radio X produzieren. Doch nun habe ich hier 2 Gäste eingeladen von Yechike, der Studierendenbewegung, die sich mit den kurdischen Bewegungen angehörig fühlt, die seit Dezember 1991 existieren in Deutschland. Und die habe ich eingeladen, Mem und Sin. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, Yechike hört man vielleicht nicht. Also es gibt Leute, die kennen das, die wissen das, aber erzähl doch mal, was ist denn Yechike, was bedeutet das?
So, Yechike bedeutet auf Kurdisch, also das sind die Initialien, Entschuldigung, für Yekitia Khondekal in Kurdistan, das ist auf Deutsch dann Verband der Studierenden aus Kurdistan. Genau, wir sind bundesweit organisiert. seit 1991, wie du schon gesagt hast. Und damals wurde der Verband gegründet, weil sich die Studierenden hier eine Gegenöffentlichkeit gewünscht haben und wollten das einfach den Leuten aufmerksam machen, so, ja, hier, da geht in der Türkei ein schmutziger Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, es wurden 4000 Dörfer zerstört damals und da wurde sich dann hier dann organisiert. Und in jeder größeren Stadt haben wir eine Ortsgruppe, so genauso wie hier in Frankfurt, die dann lokal eingebunden ist, aber dann auch die Arbeit rückkoppelt mit dem Verband.
Das heißt, es waren aber auch viele Vertriebene, die dann damals aus diesem Gebiet hergekommen sind nach Deutschland, also Geflüchtete, die sich dann hier angesiedelt haben und sich dann auch weiter hier organisiert haben.
Genau, so hat es angefangen und natürlich sind wir jetzt mittlerweile schon in der zweiten oder dritten Generation hier, so wie jetzt in meinem Fall.
Ja, cool. Also doch schon eine gute Zeit seid ihr hier. Und warum ist es denn wichtig, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Genau, also warum Kurdistan? Also uns der Mittlere Osten, in der sich halt auch Kurdistan befindet, ist ja in den Mainstream-Medien oft dadurch bekannt, durch Fundamentalismus, Kriege, Konfessionskriege, also Kampf der Kulturen so zusammengefasst. Und aber gleichzeitig gibt es auch im Raum Kurdistan eine fortschrittliche Bewegung, die kurdische Freiheitsbewegung, die halt ein alternatives Gesellschaftsprojekt versucht umzusetzen. Ja, genau, aktuell wird das versucht in Rojava zu tun, in Nordsyrien. Und da wird genau seit jetzt mehreren Jahren wird dort eine demokratisch autonome Selbstverwaltung aufgebaut. Und also wo nicht nur Kurden dran teilnehmen an dieser Selbstverwaltung, die in Räten funktioniert, sondern die verschiedensten Glaubensrichtungen, ob es Christen sind, Aramäer und ganz viele andere Volksgruppen. Anfangs hat die kurdische Freiheitsbewegung sich auch als Studentenbewegung organisiert, war marxistisch-leninistisch orientiert und hat versucht, einen eigenen Staat aufzubauen, einen kurdischen Staat. Und hat dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus 89-90 begonnen, also theoretisch sich intensiv mit Staat auseinanderzusetzen, mit Patriarchat auseinanderzusetzen. Und so wurde langsam ein Paradigmenwechsel eingeleitet, weg von der Gründung zum Staat. Und die neue Ideologie heißt demokratischer Konföderalismus. Und so eine Hauptthese ist, dass, wie sie jetzt die Bewegung formuliert ist, ein Kampf für Nationalstaatlichkeit hätte ein Kampf für Kapitalismus, wäre ein Kampf für Kapitalismus gewesen. Genau, und jetzt diese neue Ideologie, dieser demokratische Konföderalismus beziehungsweise demokratische Autonomie, verfügt über drei grundlegende Prinzipien, kann man sagen. Das ist einmal das Verständnis von radikaler Demokratie. Man versucht sich jenseits von Staat, Macht und Gewalt in Räten zu organisieren. Und der zweite zentrale Aspekt ist der Punkt der Geschlechterbefreiung. Und zwar wird gesagt, dass so der grundlegende Widerspruch der kapitalistischen Moderne das Patriarchat ist, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und genau, nur eine Befreiung der Frau wird auch eine befreite Gesellschaft bedeuten. So ein zweiter wichtiger Aspekt des neuen Verständnisses. Und der dritte Aspekt ist der Punkt Ökologie, dass die kurdische Freiheitsbewegung insbesondere von Murray Bookchin beeinflussten Ökoanarchisten, deren Konzept Sozialökologie aufgestellt hat und sagt, dass in diesem System halt die Beziehung zwischen Mensch und Natur beziehungsweise Mensch und Gesellschaft grundlegend zerstört, kaputt gemacht wurde und das muss auch überwunden werden, um eine freie Gesellschaft aufzubauen. Genau, und gegenwärtig wird jetzt versucht, in Rojava, im Norden von Syrien, diese Utopie umzusetzen. Und wir denken, dass das halt wichtige Impulse auch für die internationale Linke geben kann, weil es halt eine Suche gibt nach einem neuen Gesellschaftsmodell, nach einem alternativen Gesellschaftsmodell, nach einem freien Leben und man dort vielleicht wichtige Anregungen finden kann für den Kampf auch in Europa oder sonst wo auf der Welt. Und es hat sich auch mit dem Kampf um Kobani nach dem Angriff des IS im Herbst 2014, im vergangenen Jahr, gezeigt, wo es auf der ganzen Welt Solidaritätskundgebungen gab. Und der Höhepunkt war ja auch der 1. November, wo dann internationaler Tag der Solidarität ausgerufen wurde. Und da gab es von Lateinamerika bis Indien wirklich Solidaritätsaktionen. Genau, deswegen denken wir, dass es auf jeden Fall sich damit befasst werden muss. Und genau, wichtige Impulse geben kann für eine Organisation auch hier in den Metropolen.
Das ist auf jeden Fall natürlich, also jetzt hast du viele Themen eigentlich schon angesprochen, also viele Themenbereiche, mit denen ihr euch beschäftigt, auch also nicht nur theoretisch, aber und auch zu dem Theoretischen dann viel Praxis dazukommt. Was mir jetzt persönlich jetzt sehr angetan hat, war jetzt zum Beispiel auch die Gleichstellung der Frau halt auch, dass da eine Gleichberechtigung auf allen Ebenen eigentlich gibt.
Genau, ich würde in dem Fall nicht nur von der Gleichstellung von Mann und Frau sprechen, sondern solange das Patriarchat besteht und solange wir in dem System leben, wie es jetzt aktuell ist, ist sogar die Frau die treibende Kraft und die Vorreiterrolle, an die sich angepasst werden soll, weil sie für die Revolution, ihre Freiheit für die Revolution bedeutet die Freiheit für alle.
ABS Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ich sitze hier mit Mem und Sin und wir reden gerade über die... Ja, über was reden wir, ne? Nee, wir reden über Jecheke, über die Studierenden, Studenten, die sich mit der kurdischen Bewegung solidarisch fühlen und hier in Frankfurt aktiv sind, mit der Ortsgruppe Jecheke in Frankfurt. Die sind natürlich europaweit aktiv. Und ja, was macht ihr eigentlich?
Genau, was machen wir? Also generell, wie gesagt, um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, bieten wir Infoveranstaltungen an, Podiumsdiskussionen oder Filmvorführungen. Dieses Jahr soll es auch wieder die kurdischen Filmtage geben, wo wir uns einbringen. Genau, so wir beteiligen uns an Demonstrationen und Kundgebungen, solche Dinge.
Das heißt, irgendwie auch Konzerte und Ausflüge macht ihr, sehe ich hier, und kurdische Kurse?
Wir versuchen zum Beispiel die kurdische Sprache nahe zu bringen oder bieten Nachhilfe an für migrantische Kinder. Es gibt Seminare, wo wir uns selbst weiterbilden, Sommerseminare, Winterakademien. Es gibt jährlich eine Newroz-Delegation nach Kurdistan zur Neujahrsfeier der Kurdinnen fährt dann eine Delegation nach Kurdistan. Dieses Jahr waren es ca. 80 Leute, die mitgefahren sind. Vor allem dann weiß-deutsch sozialisierte Menschen, die sich im linken Spektrum aufhalten, so die sich für die kurdische Sache interessieren. Und dann wurden dort politische Organisationen und so weiter besucht und wurde sich mit der praktischen Arbeit dort befasst.
Wo war das?
In Kurdistan, also vor allem im türkischen Bereich.
Ah, okay. Ja. Was sagt? Klingt ja interessant.
Ja, kannst du nächstes Jahr mitfahren.
Ja, und da gab es jetzt, vielleicht wollen wir doch noch mal kurz das ansprechen, da gab es ja letzten Montag eine Veranstaltung im Access in Frankfurt hier. Da war der Gesundheitsminister von Kobane vor Ort und hat über die Lage von Kobane erzählt. Vielleicht könnt ihr kurz was darüber sagen.
Genau, das war der Gesundheitsminister aus Kobane, der ist jetzt im Rahmen einer Delegation von verschiedenen Leuten aus der demokratischen Verwaltung da in Deutschland und reisen durch verschiedene Städte. Und am Montag war halt ein Zwischenstopp in Frankfurt. Da haben wir halt gedacht, wir machen eine Veranstaltung im X. Und er hat erzählt über die Lage in Kobane nach dem Angriff des IS, wie sich jetzt, was für Probleme es gibt beim Aufbau der demokratischen Selbstverwaltung, wie die Menschen, wo sie jetzt wohnen, das Gesundheitswesen, wie der Aufbau der neuen Stadt funktionieren soll, weil 80% der Stadt also komplett zerstört ist. Und genau deswegen hat er nochmal eine kurze Lagezusammenfassung den Leuten gegeben, die sich halt auch im letzten vergangenen Jahr viel solidarisiert hatten, auch in Frankfurt mit diversen Demos. Genau.
Ja, also das heißt, war die auch gut besucht, die Vorstellung? Ich meine, es gab ja am Montag ja mehrere Sachen, also zwischen der Pegida-Fraktion, die ja jeden Montag da auftritt, und anderen Veranstaltungen, die es hier in Frankfurt gab.
Genau, es war relativ kurzfristig, weil wir auch wenige Tage davor Bescheid bekommen haben, dass er überhaupt sein Visum bekommt. Und es war relativ gut gefüllt, so zwischen 80 und 100 Leute waren da.
Oh, doch, genau, waren wir zufrieden auf jeden Fall.
Ja, ja. Glaube ich, ja.
Was macht ihr denn überhaupt aktuell? Also gut, ihr macht ja irgendwie viel, also gibt Konzerte, macht Infoveranstaltungen. Ihr vernetzt euch aber auch mit anderen Gruppierungen.
Genau, also generell verstehen wir uns als antirassistische und antifaschistische Gruppe, antisexistische natürlich auch. Es gibt ja auch den Jereke Frauenflügel, den Autonomen, der sich dann halt intern organisiert. Was machen wir aktuell? Also wir haben für den 24.06. haben wir im Kotz eine Kulturveranstaltung geplant, wo alle herzlich eingeladen sind und ihr auch natürlich. Genau, dort wollen wir dann halt auch versuchen, Spenden zu sammeln für Rojava. Und genau, die aktuelle Lage auch einfach nochmal so öffentlich zu machen. Was es sonst noch so gibt bundesweit, also als Jerike Verband bieten wir ja das Fußballturnier an, das Delil Atesh. Fußballturnier, genau, ich hatte den Namen vergessen. Dann gibt es noch die Hüseyin Çelebi Literaturveranstaltung.
Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen.
Ja, willst du das?
Ja, genau, das ist so eine zentrale Veranstaltung des Verbandes eigentlich. Und das findet dieses Jahr zum 21. Mal statt in Dortmund, genau im Herbst. Und es funktioniert so, dass es eine Jury gibt, die Werke, also Gedichte und Kurzgeschichten, die auf sechs verschiedene Sprachen kommen, bewertet. Und die werden auf dieser Veranstaltung dann vorgestellt, die Gewinnergedichte, genau mit dem Musikprogramm. Und es gibt jetzt sechs Sprachen, wie gesagt, das ist einmal Türkisch, Kurdisch, die verschiedenen Dialekte, sowie Deutsch. Seit 2-3 Jahren wird das genau auf Deutsch angeboten und dieses Jahr auch zum 100-jährigen Genozid in Armenien wird es auch auf Armenisch angeboten, dass Werke eingesendet werden können. Und die Werke kommen insbesondere aus den Gefängnissen aus Nordkurdistan bzw. der Türkei, von den politischen Gefangenen, die seit Jahrzehnten im Gefängnis sitzen. Genau. Und es ist auch ein Sprachrohr für die Menschen im Gefängnis, die aufgrund ihrer politischen Arbeit im Gefängnis sitzen, in die Außenwelt mäßig.
Das heißt, auch da seid ihr wieder sehr international aufgestellt.
Genau, und die Aufnahme von den Gedichten, die läuft jetzt. Also man kann jetzt Gedichte einsenden und Kurzgeschichten.
Also jetzt könnt ihr quasi Gedichte da einsenden.
Ja, genau.
Das heißt, auf jegliche Sprache.
Genau, auf unserer Homepage gibt es auch nochmal mehr Informationen, jereke-online.com. Da gibt es auch einen Blog, der verlinkt ist. Da findet man auch alle Fristen und Informationen.
Da kann man sich ja auch übrigens auch anschauen, ich habe mir da mal die Seite angeguckt, da kann man sich ja anschauen, wie viele Ortsgruppen es gibt. Mhm. Also seid ihr hier deutschlandweit, sind die ja überall vertreten.
Ja, jetzt spreche ich auch mal kurz dazwischen. Jereke, die Internetseite, weil Jereke, ich glaube, kaum einer weiß wahrscheinlich, wie diese Buchstaben jetzt geschrieben werden. Also vielleicht, wenn ihr das kurz nochmal sagen würdet, wie die Webseite zu erreichen ist. Ja.
Da hast du absolut recht, ja. Es ist YX. K. Und genau, und dann findet man uns eigentlich ganz schnell.
YXK und die Seite heißt, ist dann minus online, oder?
Nee, yxkonline.com. Mhm.
Ah ja. Wunderbar.
Und wir sind ja auch bei Facebook, also jede Ortsgruppe hat eine eigene Homepage, eine eigene Facebook Vertretung Seite.
Handtaschenräuber, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz.
Das war eben gerade das Interview mit Mem und Sin. Steven wollte noch mal kurz was zum Lied sagen.
Ja gut, jetzt dachte ich, wir sagen erstmal nochmal Tschüss und so. Aber gut, das Lied sehr spontan eingespielt. Ohne Ansage, ich fand es sehr lustig und wollte das gerne mal in dieser Sendung spielen. Das ist von einer Gruppe Foyer des Arts und heißt Hubschrauber-Einsatz, ist von 1981 von Satiriker Max Gold und Gerd Pasemann. Ja, und da wir in letzter Zeit ja häufiger Hubschrauber-Einsätze über Frankfurt erlebt haben, dachte ich, das wäre mal ganz nett, dieses Lied hier in der Sendung zu hören.
Ja, und das war eben gerade ein Interview mit Mem und Sin. Ihr wolltet noch was loswerden.
Genau, wir wollten sagen, ja, dass es wichtig ist, sich mit Rojava und dem demokratischen Konfederalismus im Mittleren Osten auseinanderzusetzen. Und bleibt noch dran, am Ende gibt es noch ein cooles Lied zu Rojava.
Wunderbar. Und nun machen wir noch weiter mit dem dritten Thema unserer heutigen Sendung. Wie am Anfang schon angekündigt, gab es am Dienstag, den 5. Mai im Studierendenhaus auf dem Campus der Frankfurter Uni in Bockenheim zu dem Thema Seenotrettung statt Grenzschutz, Fähren statt Frontex, was tun gegen das Sterben im Mittelmeer. Es war eine Veranstaltung mit Beiträgen von Refugees von Lampedusa in Hanau, von Pro Asyl, von Medico International und dem Watch the Met Alarm Phone. Es wurde dort diskutiert über den 10-Punkte-Plan der EU, der jetzt als Reaktion auf die bereits über 1700 toten Flüchtlinge und Migrantinnen allein in den ersten Monaten dieses Jahres gefasst wurde. In den Beiträgen wurde berichtet über bereits existierendes zivilgesellschaftliches Engagement und darüber hinaus wurde auch darüber diskutiert, welche Konzepte und Visionen für die Zukunft bestehen, aber auch aktuell im Aufbau befindlich sind. Und davon hören wir nun einen Zusammenschnitt.
Grenzschutz, Fähren statt Frontex. Was tun gegen das Sterben im Mittelmeer? Im Jahr 2015, von Januar bis April, sind im Mittelmeer ca. 1700 Menschen ums Leben gekommen oder, wie manche andere das gesagt haben, getötet worden durch das europäische Grenzregime, durch das Visa-Regime. Wir haben die Veranstaltung organisiert, weil wir nicht mehr zusehen wollen, dass Menschen an den europäischen Außengrenzen sterben. Wir wollen darüber reden, was kann man konkret tun, dass diese Menschen nicht mehr sterben, dass sie frei wie wir alle anderen, wenn wir uns entscheiden, irgendwo anders hinzugehen, einfach mit der Fähre fahren können oder uns einfach ein Flugticket besorgen und von A nach B fliegen können. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Watch to Map Alarmtelefon, Pro Asyl, Medico International. Wie gesagt, mein Name ist Nevros, ich bin auch ein Teil der Gruppe Lampedusa in Hanau. Eine Gruppe, die sich vor einem Jahr in Hanau gegründet hat, mit ungefähr 80 Flüchtlingen aus verschiedensten Ländern. Ich habe mich auch auf den Weg nach Europa gemacht, illegal. Warum? Weil ich keinen anderen Weg hatte mit meiner Familie. Ich habe einen sehr langen Weg hinter mir, nämlich von Türkei mit 600 Personen in einem Schiff nach Italien. Die Fahrt hat 8 Tage gedauert, mit Angst, Hunger und Durst, ohne zu wissen, ob wir jemals in Europa ankommen. Wer hat uns in dieser Situation geholfen? Die Fluchthelfer, nicht die EU. Und jetzt sitze ich hier und rede über Flüchtlinge. Ich hätte auch eins von denen sein können, die jetzt nicht mehr ums Leben gekommen sind. Ich habe es aber geschafft, ich bin heute hier. Ich hätte es anders gemacht, wenn ich so wie Sie mir ein Ticket besorgen kann, um nach Europa zu kommen, hätte ich das auch gemacht mit meiner Familie. War aber nicht möglich. Der einzige Weg war, sich Fluchthelfer zu besorgen, die teuer sind, und sich dann auf dem weiblichen Weg nach Europa machen.
Ja, das Watch the Met Alarmtelefon ist zunächst eine Telefonhotline für Flüchtlinge, die in Seenot geraten bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren nach Europa. Genau, kommt es nun zu einem Notruf auf das Alarmtelefon, nimmt das jeweilige Schichtteam Kontakt zu den Bootsflüchtlingen auf, direkt, wenn es geht. Und sammelt von den Informationen, wie errichtet sie natürlich die GPS-Koordinaten und verfolgen auf interaktiven Karten, wo ist das Boot, was für Boote befinden sich drumherum, wer könnte retten, erfolgt eine Rettung. Und sollte keine Rettung erfolgen, bauen wir Druck auf die Küstenwachen auf. Das Projekt gibt es seit Oktober 2014. Einige der Initiatoren des Watch the Met Alarmfonds waren vorher, wie der Name schon sagt, bei Watch the Met und haben daher durch ihre Dokumentation bereits tiefe Einblicke in die Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise durch Pushbacks, was macht die Politik? Die Politiker haben im April nach der großen Tragödie oder das Sterbenlisten im Mittelmeer zu einem Sondergipfel aufgerufen. Frau Sühl hat gesagt, EU-Gipfel der Schande. Das ist richtig spannend. Das war ein Gipfel der Schande. Es kamen 10 Punkte aus diesem Gipfel raus. Was besagen uns diese? Was können wir uns darunter vorstellen? Was sind denn diese 10 Punkte? Ist da überhaupt Seenotrettung dabei, Karl?
Es ist genauso mies, das Dokument, wie die meisten Dokumente der EU in den letzten 10, 20 Jahren zum Thema Flüchtlingspolitik. Man hat die Finanzen verdreifacht für Frontex, für 2 Operationen, Triton und Poseidon. Das heißt, es ist immer noch ein weit unter diesem Mare Nostrum-Level. Man hat quasi 2000 Menschen sterben lassen, um ansatzweise wieder ein ähnliches finanzielles Niveau zu erreichen. Fakt ist es, dass man einen, ja, praktisch den Bock zum Gärtner gemacht hat, Frontex damit beauftragt, das zu koordinieren. Frontex ist keine Seenotrettungsagentur, wird es nie sein, macht Grenzschutz, sagt auch, wir machen Grenzschutz, wir haben das nicht im Mandat, das ist ganz seltsam, jemand, der klar sagt, ich habe den Job nicht, ich will den Job nicht, die sollen den Job machen. Seenotrettung ist eine völlig absurde Konstruktion. Ansonsten stehen da eigentlich die gleichen Sachen drin wie sonst auch. Kooperation mit Drittstaaten, mehr Abschiebung, mehr Frontex-Abschiebung, Seenotrettung mit Drittstaaten, vielleicht Aufbahn, um eben von Nordafrika die Menschen schon praktisch an der Abfahrt zu hindern. Einbindung von verschiedensten Staaten Afrikas in die Grenzabwehr. All das, was wir kennen. Da steht überhaupt nichts Neues drin. Es ist ein Dokument der Schande. Es ist ein erbärmliches Dokument. Es ist ein Dokument, was kein Mensch braucht, was kein Menschenleben rettet. Mit einer Ausnahme, dass jetzt kurzfristig, das muss man einfach sehen, dass der Druck aufgrund des Massensterbens so groß wurde, dass selbst das da ein Zugeständnis gemacht werden muss. Es gibt keine Diskussion über Evakuierung von Menschen aus Libyen, ne, was vielleicht weitergehender ist, als jetzt, wir werden es später diskutieren, im Kriegsgebiet mit einer Fähre rauszufahren, das ist wünschenswert, aber ich glaube, man muss sich bei Libyen noch ein paar Gedanken mehr machen, wie man die Leute, die man stehen hat lassen, jahrelang, wie man die rausholt. Ne? Europäische Staatsangehörige hat man sehr wohl effizient evakuiert. All das steht da nicht drin. Von daher ein Dokument, das weiter so, Krieg gegen Schlepper, ganz zentral ist auch explizit die Formulierung, Krieg gegen Schlepper, de facto auch Krieg gegen Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten.
Das war dann ein Moment, wo wir gesagt haben, eigentlich können wir es vergessen, über diese Punkte, die da jetzt im EU-Parlament diskutiert werden, überhaupt für zu sprechen. Alles, was dazu gesagt werden kann, ist eigentlich schon tausendmal gesagt. Und wir haben uns daran erinnert, dass dieses Mittelmeer eigentlich gar nicht immer eine Todeszone war, sondern dieses Mittelmeer, das da häufig ins Bild da auch nochmal rauskommt, das ist die Fähre, die zwischen Tunis und Palermo verkehrt. Diese Fähre verkehrt da ständig. Und es ist eine gemütliche Art zu reisen, es ist eine sehr ruhige Art zu reisen, es ist eine Art zu reisen, wo man darüber nachdenken kann, was in der Welt so vor sich geht. Es ist ein ganz anderes Bild, wenn man sich das so ansieht. Und dieser Vorschlag, der dann kam, der Vorschlag einer humanitären und ungehorsamen Fährverbindung, um so viele Menschen wie möglich zu evakuieren und sie nach Europa zu bringen, um ihnen hier bedingungslosen Schutz zu gewähren, ist für uns in dem Moment eigentlich die einzig vorstellbare Lösung gewesen. Es ist klar, dass es die einzige Lösung ist, aber es ist auch klar, dass die politisch nicht gewollt ist. Es gab keinerlei Diskussion in diesem ganzen 10-Punkte-Plan, kommt ein bisschen mehr Seenotrettung vor, aber es kommt an keinerlei Stelle die Frage vor, wie öffnet man hier einfach einen legalen Korridor, um da rauszukommen. Und dann haben wir uns in der Tat natürlich die Frage gestellt, wenn das hier politisch Verantwortliche nicht machen, wer muss es dann tun? Ist es nicht eigentlich was eine Zivilgesellschaft tun müsste, wenn wir darüber reden, dass wir eine Verpflichtung haben, diesem Sterben ein Ende zu machen? Es gingen auch ganz andere Fragen auf, wie zum Beispiel die Frage, wer will sich denn eigentlich an so einer Affäre beteiligen? Müsste man da einen ganz, ganz großen Wurf machen? Müsste es nicht was sein, damit es überhaupt durchsetzbar wäre, was wirklich aus allen politischen Spektren, über Konfessionsgrenzen hinweg, von Kirchen, von sonst was mitgetragen werden müsste? Es war natürlich auch eine Frage, woher soll das Geld kommen, um so eine Affäre zu bezahlen? Und wie soll man das absichern, wenn es zu Kriminalisierungsbemühungen kommt, was ja mit Sicherheit der Fall sein würde, weil der Job, den man dann da macht, ist der Job, der normalerweise dann als Schlepperei bezeichnet wird. Und schlussendlich bleibt aber natürlich die Frage, wer wird so eine Vision in der gebotenen Schnelligkeit umsetzen? Weil wenn wir das ernst nehmen, was wir heute Abend hier gesprochen haben, dann ist auch klar, dass wir hier nicht ein paar Jahre ein Projekt planen können, bis alles sitzt und alles rechtlich abgesichert ist, sondern dann wird auch klar, dass wir hier gerade was tun müssen, was wir vielleicht jetzt in diesem Moment noch gar nicht wissen, was für eine Tragweite das haben wird. Was klar geworden ist, vor allem auch aus der ersten Runde des heutigen Abends, ist, dass wir eine Sache auf jeden Fall haben, und die ist eine Menge Verbindung und eine Menge Erfahrung mit diesen Wegen. Dieses Meer muss keine Todeszone sein. Dieses Meer ist eine Verbindung zwischen zwei Kontinenten und es ist möglicherweise auch einfach ein Weg, auf dem wir miteinander in Verbindung treten und miteinander in eine Diskussion kommen können über ganz andere Fragen. Diese Vision von der Fähre ist in dem Sinne ein Schritt darüber hinaus. Es war in dem Sinne auch ein Moment, wo wir uns ein Stück frei gemacht haben von diesem 24 Stunden am Tag Koordinaten aufnehmen und an die Küstenwache weitergeben, sondern wo wir gesagt haben, wir wollen auch ein Stück weit unseren eigenen Blick wieder öffnen und sagen, das, worum wir hier kämpfen, ist das Recht, in Verbindung zu sein und das Recht, in den Austausch zu treten, darüber, wie wir uns diese Welt eigentlich vorstellen, was wir hier verändern wollen. Nicht nur an der Frage von Weißleben, sondern auch an der Frage der Herkunftsländer, auch an der Frage von gleichem Zugang zu sozialen Rechten und so weiter. Das können wir nur tun in dem Moment, wenn wir sprechen können, wenn wir uns treffen können, wenn wir uns miteinander bewegen können. Und ich denke, das ist das, wo wir uns sicher sind, dass wir da keinen Schritt hinter zurück machen wollen. Wie wir es tun werden, das wissen wir vielleicht heute noch nicht, aber mit Sicherheit werden wir es tun.
Ja, miteinander in Verbindung bleiben und miteinander in Verbindung treten. Das war ein Beitrag zur Diskussionsveranstaltung Seenotrettung statt Grenzschutz, Fähren statt Frontex. Und für die aktuelle Situation und die aktuelle Arbeit, die geleistet wird, braucht die Gruppe Watch the Mat auch Spenden, nämlich um in Verbindung zu treten mit den Bootsflüchtlingen, die über Satellitentelefone kommunizieren mit dem Alarmphone. Durch Spenden wird es möglich sein, permanent ermöglicht, diese Satellitentelefone wieder aufzuladen. Und für Informationen, wie man dort spenden kann, ist es am besten, die Internetseite aufzusuchen, also watchthemat.net.
Wir sind schon eigentlich am Ende unserer Sendung angelangt. ABS Magazin ist jeden Mittwoch zu hören auf Radio X, immer jeden Mittwoch 16 Uhr. ABS Magazin auch im Internet.
absmagazin.de.
Und das war heute mit mir, dem Andi und
mit dem Steven.
Wunderbar, war eine schöne Sendung, oder? War unsere erste gemeinsame Sendung. Schön war es mit dir. Mhm. Danke.
Bitteschön.
Achso, und natürlich hören wir hier das Lied Kardeş Türküler mit Rojava.